Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern zu Hause, an den Bildschirmen, allen Freunden, allen Geschwistern. Auch heute wollen wir eine Reise durch das Wort Gottes miteinander machen. Und wir wollen entdecken, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen entdecken, was für immense Ermutigungen und was für eine Kraft das Wort Gottes in unserem Leben tatsächlich haben kann, wenn wir es denn zulassen. Und dazu wollen wir auch Gott einladen durch ein Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch jetzt dein Wort öffnen dürfen. Und Herr, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, denn wir wissen, dass wir all die Dinge nur dann verstehen können, wenn wir von dir erfüllt werden, weil es dein Wort ist, es kommt von dir persönlich. Und wir bitten dich, dass du es uns auch auslegst, dass du uns den Weg weist, dass du uns, Herr, auch die Kraft gibst, alles so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Dafür wollen wir dir auch jetzt schon danken, im Namen Jesu. Amen. Der Titel der heutigen Predigt lautet, was jetzt wirklich zählt. Vielleicht haben wir schon mal den Begriff gegenwärtige Wahrheit gehört. Was ist denn gegenwärtige Wahrheit? Nun ja, eigentlich ganz einfach. Das, was gegenwärtig wahr ist. Nun, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es immer nur eine Wahrheit gibt und alles andere ist nicht wahr? Nein, das ist nicht der Fall. Vielleicht, um mal ein bisschen darüber zu reflektieren, was gegenwärtige Wahrheit wirklich bedeutet, würde ich vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel dazu benutzen oder verwenden. Und zwar, die meisten von uns fahren vielleicht Auto oder sind zumindest schon mitgefahren, wahrscheinlich jeder von uns. Ein Auto besteht aus verschiedenen Komponenten. Damit ein Auto funktioniert, braucht es Räder, es braucht eine Kupplung, es braucht ein Getriebe, es braucht ein Lenkrad, es braucht Zündkerzen, es braucht Öl, es braucht verschiedene Dinge, damit es funktioniert, damit es laufen kann. Jetzt stell dir Folgendes vor. Du fährst auf der Autobahn mit dem Auto und plötzlich bleibt das Auto stehen. Es wird immer langsamer, du ziehst rechts ran und merkst, es geht nichts mehr. Vorbei. Du guckst dir ein bisschen um, was könnte das sein, machst die Motorhaube auf und schaust, und dann setzt dich nochmal ins Auto rein und versuchst zu starten und merkst, der startet gar nicht mehr. Auf einmal siehst du, die Tanknadel ist ganz unten, der Tank ist komplett leer. Ja, schnell herausgefunden, was es ist, kein Benzin mehr da. Die Frage, was brauchst du jetzt in diesem Moment, also was zählt jetzt wirklich? Damit das Auto wieder weiterfährt. Ja, ganz klar, Benzin, du brauchst Benzin. Das, was jetzt in diesem Moment wirklich zählt und wirklich elementar und wichtig ist, ist, dass du wieder Benzin bekommst. Wenn du jetzt sagen würdest, ich brauche kein Benzin, ich mache das anders, ich wechsle mal vorne rechts den Reifen, dann fahre ich los. Würde das Auto funktionieren? Nein. Wenn du sagen würdest, ich wechsle mal die Zündkerzen, dann wird es schon gehen. Würde es dann weitergehen? Nein, es geht nicht weiter. Das, was du jetzt brauchst, was jetzt wirklich zählt, was du haben musst, ist Benzin. Und so ist es auch mit der gegenwärtigen Wahrheit. Müssen wir uns mal so vorstellen. Wir haben hier die Heilige Schrift, die Bibel. Alles in der Bibel ist Wahrheit. Es gibt aber besondere Wahrheiten, die für eine Zeit in besonderer Weise gelten. Das, was wir jetzt ganz besonders brauchen oder wissen müssen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alle anderen Wahrheiten dann nicht so wichtig sind. Denn die Gegenfrage, die ich jetzt stelle, ein Auto, haben wir ja vorher gesagt, hat verschiedene Komponenten, damit es funktioniert. Das sind Hunderte, das sind Tausende Dinge. Würde das Auto funktionieren ohne Kupplung? Würde das Auto funktionieren ohne Lenkrad? Würde das Auto funktionieren, wenn du keine Zündkerzen drin hast? Nein, es funktioniert dann nicht. Also alle Komponenten sind genauso wichtig, damit das Auto auch funktioniert, aber da sie alle vorhanden sind und in diesem Moment nur das Benzin fehlt, ist eben das Benzin für dich im Moment das Wichtigste. Das ist gegenwärtig absolut wichtig in diesem Moment. Das ist das, was wir unter gegenwärtiger Wahrheit verstehen. Also es gibt, die Bibel ist an sich als Ganzes wichtig, es ist alles Wahrheit, aber es gibt für einen bestimmten Moment immer eine bestimmte Wahrheit, die einen bestimmten Wert hat, die ganz besonders zählt. Das, was ich jetzt wirklich brauche. Was zählt jetzt wirklich? Was brauche ich jetzt wirklich? In einer Zeit, und da glaube ich, ist niemand davon ausgenommen, in der Zeit, in der wir jetzt leben, stelle ich immer wieder fest oder immer mehr fest, wie sich Zweifel, Unsicherheit, Angst wie finstere Wolken über diese Welt ausbreiten. Schreckensmeldungen Tag ein, Tag aus. Jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt mit Corona, aber dafür kracht's vor unserer Haustür in Europa. Was ist los mit dieser Welt? Wie geht es weiter? Die Menschen, die sind am Verzweifeln. Die Menschen wissen nicht mehr, was ist, wenn das ein Flächenbrand wird, wenn das jetzt riesig wird und ganz Europa ist davon betroffen, von diesem Krieg. Was ist, wenn etwas Neues kommt? Was ist, wenn ich morgen meine Arbeitsstelle nicht mehr habe? Ich weiß gar nicht, was morgen sein wird. Es sind unsichere Zeiten. Es sind Zeiten, die dir nicht sagen können, was morgen und übermorgen sein wird, sondern ganz im Gegenteil, die dich einfach im Nichts stehen lassen. Was ist in diesen Zeiten ganz besonders wichtig? Worauf kommt es jetzt an? Was zählt jetzt wirklich? Und in diesen Zeiten der Unsicherheit, das, was gestern noch wie ein Fels in der Brandung war, woran du dich festhalten konntest, worauf du zählen konntest, was für dich eine Sicherheit war, ist heute nur noch Staub. Das, was heute als ein Fels ist, an dem du dich festhältst und wo du deine Sicherheit hast, ist vielleicht morgen nur noch Staub. Es ist nichts mehr. Es ist alles vergänglich. Es ist nichts mehr Konstantes da, wo du sagen kannst, ja, das mache ich, an dem halte ich mich fest, das weiß ich, das bringt mir Zukunft und Sicherheit. Nein, es ist nicht mehr so. Wir haben in den letzten 2 Jahren ganz besonders festgestellt, wie diese Welt aus den Fugen geraten kann und wie, auch sicherlich auch geführt durch eine Agenda dahinter, wie die Dinge so auseinanderkommen, dass man überhaupt nichts mehr greifen kann. Es ist nichts, keine Substanz mehr da. Wo gibt es heute noch Sicherheit? Echte, wahre Sicherheit. Und inmitten dieser anarchischen, chaotischen Zeit kommt der Prophet Habakuk und sagt uns in Kapitel 2, Vers 4, etwas sehr Interessantes. 2, Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Nun, was bedeutet es, durch seinen Glauben zu leben? Ich meine, das klingt sehr, sehr theoretisch, sehr trocken. Ich will ja wissen, was bedeutet es praktisch in meinem Leben, durch den Glauben zu leben? Wenn wir jetzt 1000 Christen fragen würden, Christen, die regelmäßig in die Kirche gehen, Christen, die es ernst meinen, glaubst du? Da würden wahrscheinlich 1000 sagen, ja, freilich glaube ich. Sonst wäre ich ja kein Christ. Ich meine, das ist ja selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt fragen würden, erklär mir, was ist Glaube? Was bedeutet es vor allem, durch den Glauben zu leben? Lebst du durch den Glauben? Ich glaube, hier würden schon viele ins Stocken geraten. Was bedeutet es praktisch, durch den Glauben zu leben? Nun, da möchte ich vielleicht in ein Beispiel hineingehen, welches wir in 1. Könige Kapitel 17 finden. 1. Könige Kapitel 17. Und dort finden wir eine Geschichte, die uns doch allseits bekannt ist. Es ist Elia, der ja vor Ahab geflohen ist und vor Isebel, weil jetzt die Dürre da war. Er hatte die Dürre angekündigt und dann ist er gegangen. Und jetzt war die Dürre da. Und zuerst schickt ihn Gott an den Bach Krit, wo ihn die Raben versorgen, ja, wo sie ihm Essen bringen und er dort auch Wasser hat zum Trinken. Aber als dann dort der Bach ausgetrocknet ist, sagt Gott, so, jetzt geht's weiter. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich, ich habe einen Plan mit dir. Und übrigens, eine Klammer auf, Gott hat mit einem jeden von uns einen Plan. Und Gottes Plan ist wunderbar, er ist perfekt. Unsere Pläne enthalten immer Fehler, aber Gottes Plan enthält nie einen. Darum ist es so immens wichtig, dass wir jeden Tag im Gebet Gott um seinen Plan für unser Leben bitten, dass er uns führt. Klammer wieder zu. Und so hat auch Gott mit Elia einen Plan und sagt, Elia, hör zu, geh da und dahin, und da wirst du eine Witwe antreffen. Und Elia geht und er trifft dort eine Witwe an. Und was tut diese Witwe? Sie ist draußen und sammelt gerade Holz. Na, wozu denn? Das ist interessant. Sie sammelt Holz, um sich ein Feuer zu machen und um auf diesem Feuer noch ein Brot zu backen aus einer Handvoll Mehl, die sie noch hatte, und einer Handvoll Öl. Mehr hatte sie nicht im Haus. Das war ihr letztes Essen. Und er trifft diese Witwe und sie sagt ihm, nachdem er fragt, was sie dort macht, erklärt sie ihm die Situation und sagt, so und so sieht es aus. Hier, ein Brot kann ich noch backen, ein kleines Brot. Dann werden mein Sohn und ich essen, danach werden wir sterben. Was für eine Aussicht, was für eine Perspektive. Was war denn die Perspektive dieser Witwe? Wenn wir mal so direkt fragen dürfen. Ja. Ich meine, geh mal in dich selbst. Und du hast so Pläne für die Zukunft. Du hast eine Perspektive. Ja, vielleicht möchte ich dann aufhören zu arbeiten. Oder ich will dieses Jahr dorthin in Urlaub. Oder ich will mir das noch anschaffen. Wir haben Pläne, Perspektiven für die Zukunft. Was war die Perspektive von dieser Witwe? 2, 3, 4 Tage noch zu leben. Das war's. Sie hätten an diesem Tag noch etwas gegessen, sie mit ihrem Sohn. Und dann war es vorbei. Es war eine Dürre im Land. Da gab es kein, ich gehe mal raus und pflück mal Beeren im Wald oder ich ernte mal kurz mein Feld ab und mache mir dann ein Brot. Ist nicht. Es war fertig. Die Perspektive dieser Witwe ging vielleicht auf 2 oder 3 Tage hinaus. Das war alles, was sie hatte. Danach erwartete sie den Tod. Jetzt sagt Elia zu ihr, gute Frau, ich habe auch Hunger. Mach doch mir erstmal ein Brot und bring mir mal was zum Trinken und danach machst du dir etwas. Ich weiß nicht, ob du dich in die Lage versetzen kannst. Wie hättest du reagiert als Witwe? Vielleicht hättest du zum Elia gesagt, Elia, oder lieber guter fremder Mann oder was auch immer, ich glaube, dass du die Situation gerade nicht verstanden hast. Ich kann nicht reingehen und dir einfach ein Brot machen oder sagen, komm zu Tisch zu uns, reich gedeckt, wir essen gemeinsam, ach wie schön. Das geht alles nicht. Wir leben in Zeiten, wo einfach nichts mehr da ist. Oder ist das an dir vorbeigegangen? Wusste Elia, dass sie in solchen Zeiten leben? Ja, natürlich wusste er es. Geht ja nicht an dir vorbei sowas, wenn nichts mehr da ist zum Essen. Warum fragt er sie dann danach? Warum sagt er, oh, ist das nicht, menschlich gesehen, ist das nicht ein bisschen unverschämt, wenn du siehst, da ist eine Witwe mit ihrem Kind und die haben nichts mehr zu essen und du sagst, gib's doch mir. So menschlich gesehen ist das nicht ein bisschen seltsam? Und Elia tut es trotzdem. Aber er tut es nicht einfach so und sagt, ach komm, gib das einfach mir, sondern er sagt etwas dazu. Er sagt, gute Frau, der Herr, der Gott Israels, wenn du mir etwas gibst, wirst du etwas erleben, was Gott für dich tun wird. Er wird nämlich dafür sorgen, dass du ab diesem Moment an, bis es wieder regnen wird und wieder Frucht auf dem Boden sein wird, du genug zu essen haben wirst und du nicht leiden und darben musst. Die Witwe, und Jesus erwähnt diese Witwe auch später in den Evangelien, der sagt, sie war eine gläubige Witwe. Sie glaubte an Gott. Und jetzt kommt der Sprung, ihr Lieben. Jetzt kommt der Sprung von Theorie zur Praxis. Viele sagen, wie ich vorher erwähnte, fragt 1000 Christen, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Das ist ihr Glaube. Aber der Glaube kann sich erst dann zeigen, oder dass der wahre Glaube zeigt sich erst dort, wo wir ihn adaptieren in die Praxis, wo wir ihn quasi in Anwendung setzen. Und hier tut die Witwe genau das. Sie bringt den Glauben, den sie hat, in Applikation. Und jetzt nimmt sie, gibt ihm zuerst, macht ihm zuerst zu essen. Und was passiert danach? Ganz interessant, wir lesen mal kurz Kapitel 17, Vers 14, 15, 16. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist das, was der Elia zu ihr sagt. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Jetzt kommt der Schlüssel in diesem Kapitel, der Schlüsselvers. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Das ist Glaube praktisch und Glaube pur. Das ist Glaube echt. Gott hat etwas gesagt, Gott hat ja durch Elia gesprochen und du tust es einfach. Wenn Gott etwas sagt, tu es einfach. Mach die Anwendung dazu, die praktische Anwendung. Und sie tut es und er aß und sie auch und samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Das ist praktischer Glaube. Gott sagt etwas, tu etwas und du stehst da und denkst dir vielleicht menschlich gesehen, das ist alles nur nicht logisch. Das ist ja verrückt, das ist ja irrsinnig. Wie kann ich das tun? Aber Freunde, das ist Glaube. Das ist, wir werden die Dimension, die wahre Dimension des Glaubens nie kennenlernen und nie verstehen, wenn wir diesen Schritt nicht gehen. Glaube zeigt sich nur in der Praxis. In der Theorie glauben Millionen, in der Praxis sind es am Ende nur noch eine Handvoll. Da ist Petrus. Er geht fischen. Er ist von Beruf Fischer. Und er fischt die ganze Nacht und das Ergebnis, das Netz ist leer, null. Und er hat sich die ganze Nacht abgemüht, ist über den ganzen See gefahren, hat hier das Netz ausgeworfen, dort wieder eingezogen, weiter, wieder ausgeworfen, eingezogen, weiter. Nichts, nichts, egal wo er hingeht, kein Fisch im Netz. Und er kommt des Morgens wieder zurück, ist todmüde, ist kaputt, wäscht noch kurz die Netze, legt sie zusammen und ist auf dem Weg nach Hause. Und in diesem Moment kommt Jesus am Ufer vorbei, vom See Galiläa. Und er sagt, Petrus, nimm dein Netz und geh noch mal raus. Ja, meint ihr das ernst? Ich habe doch die ganze Nacht gefischt. Und wer ein bisschen was von Fischen versteht, wenn du nachts nichts fängst, nachts ist die Zeit zum Angeln, da fängst du die meisten Fische. Wenn du da nichts fängst, weißt du, wie viel du am Tag fängst? Doppelt so viel, nämlich doppelt nichts. Also null. Absolut. Das hat keinen Wert. Von der menschlichen Logik her, wenn wir rationell denken. Aber jetzt kommt das Problem. Warum wir oft so wenige Erfahrungen mit Gott machen, warum wir oft so wenige Segnungen erleben, die Gott für uns bereithält, ist das, weil wir mit Gott argumentieren. Nicht in dem Sinne, dass wir uns vor Gott stellen und sagen, Gott, also so geht das nicht. Wir argumentieren innerlich und sagen, zwar hat Gott das so gesagt, aber wenn ich mich so umschaue, also das macht definitiv keinen Sinn. Das ist total irrational. Logik null dabei. Also, Freunde, darauf kommt es an. Willst du Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sehen, dann glaube seinem Wort, aber nicht nur theoretisch, denn Glaube zeigt sich in der Praxis. Petrus sagt zwar zu Jesus, Herr, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen. Er macht ihm klar und deutlich, ich bin K.O., ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich habe nichts gefangen. Aber dann kommt das Entscheidende, ein Wörtchen. Aber, sagt Petrus, aber auf dein Wort hin, weil du es sagst, werde ich es tun. Das einzige Argument für uns, was wichtig ist, das einzige, was zählen darf in unserem Glaubensleben, ist, weil Gott es sagt. Auf dein Wort hin. Egal, was Gott zu dir sagt, weil du es gesagt hast, Gott, werde ich es tun. Ob ich einen Sinn darin sehe oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Menschlich gesehen ist es sinnlos. Was für einen Sinn hatte es, dass der Josua um Jericho läuft, siebenmal um die riesen festen Mauern rum, mit seinem Völkchen, was er da hatte, an Frauen, Kindern, alten Männern, auch ein paar Männer des mittleren Alters und die Priester und alle, das gesamte Gefolgschaft und sie gehen um die Mauer herum. Was für einen Sinn macht das, siebenmal um die Mauer? Und dann, was war denn ihre Bewaffnung? Ja, nichts. Was hatten die? Vielleicht ein paar Stöcke in der Hand? Ein paar Eisenstangen? Oder gar? Da drüben, auf der anderen Seite und auf der Mauer, da warteten schwerst bewaffnete Elitekämpfer. Denn Jericho war eine befestigte Stadt und dahinter, da war wirklich eine saftige Armee. Also das war nicht ohne. Und da laufen ein paar Frauen, Kinder mit den alten Männern und mit der Bundeslade und die laufen um die Mauer. Was hat das für einen Sinn? Gideon. Da stehen die Midianiter und wollen Gideon bekämpfen. Die Bibel sagt, es waren ungefähr 125.000 Soldaten bei den Midianitern. Die waren alle schwerst bewaffnet. Das waren Kämpfer. Der Gideon, der schaut sich um, was kriegt er denn in Israel so zusammen? Och, ja, so gute 30.000 Mann, ein bisschen mehr, das kriegt man hin. Und dann sagt Gott, nein, das ist mir viel zu viel. Ausmustern. Und er mustert aus und es bleiben noch 10.000 Mann übrig. Und Gideon denkt sich vielleicht, oh, 10.000 gegen 125, also eigentlich haben wir schon verloren. Ja. Gott sagt, Gideon, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel, das geht nicht. Ich brauche das nicht. Mustere mal schön aus. Und Gott zeigt ihm und sagt ihm, wie er ausmustern soll. Und am Ende, unterm Strich, bleibt Gideon mit 300 Mann. Ich stelle dir eine Frage aus kriegsstrategischer Sicht, auch wenn du kein Offizier, ein General bist, ich bin es auch nicht, aber dazu brauchst du das nicht, sondern ein dreijähriges Kind würde das verstehen. Was für einen Sinn macht es, wenn 300 Männer gegen eine bewaffnete Armee von 125.000 ziehen? Was für einen Sinn macht das? Brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Die Frage darf nie nach dem Sinn sein. Genau dort, wo wir kein, erst recht dort, wo wir keinen Sinn sehen in einer Sache, dort schreitet Gott ein. Genau an dem Punkt. Und wisst ihr, was für Segnungen und was für Erfahrungen Gott für uns bereithält, wenn wir seinem Wort glauben und es in Anwendung bringen? Ich sage, Herr, ja, tatsächlich, es macht vielleicht keinen Sinn, jetzt nochmal rausgehen zu fischen. Ich habe nichts, null, da ist leer. Die Fische, die wollen heute nicht, keine Ahnung warum. Aber auf dein Wort hin, weil du es sagst, das reicht mir als Argument. Mehr brauche ich nicht. Du musst mir nicht begründen, warum. Du musst mir nicht erklären, wie das funktioniert. Du musst gar nichts tun. Gott, wenn du sagst, tu es, dann tue ich es. Das reicht mir. Das ist mir genug, um diesen Weg zu gehen. Und dann, Jesus sagt in Johannes 11 zur Martha, nachdem sie ihm so viele Steine in den Weg gelegt hatten, immer wieder, er wollte Lazarus erwecken und immer wieder kommt da jemand und sagt, nee, das macht keinen Sinn und ach, und der liegt schon so lange und ach, meinst du, ach, der wird ja mal auferstehen am jüngsten Tag, irgendwann mal, und immer wieder bringen sie ihm Argumente und Jesus steht da und verzweifelt über den Unglauben des Volkes und dann bricht es ihm heraus und er schreit förmlich und sagt, Martha, sagt er, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist die Essenz. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist die Essenz. Und Glaube zeigt sich immer in den Werken. Ich kann nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, ich glaube, mehr nicht. Nein, ein Glaube zeigt sich immer in Taten. Wenn Gott etwas sagt, steh auf und tu es. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben und du wirst ein Leben haben, das begleitet ist von Wundern bereits im Alltag. Ich rede nicht nur von Riesenerfahrungen, wir erzählen oft oder hören oft große Erfahrungen, aber Gott begleitet dich bereits im Alltag und wenn du den Tag am Abend Resümee passieren lässt, wirst du immer wieder feststellen, wenn du dein Leben Gott ganz hingegeben hast, im Glauben gewandelt bist, wirst du immer wieder feststellen, wie Gott dich geführt hat, wie er dich an der Stelle bewahrt hat, wie er dort dies gemacht hat, drüben jenes, wie er immer mit dir war und du wirst erstaunt sein, wie Gott dich führt und wie wunderbar dein Leben gelenkt ist durch seine Kraft. In Macht und Ohnmacht, Seite 90, schreibt Ellen White über diese Situation mit der Witwe und Elia. In dem Moment, als Elia von ihr verlangte, mach doch mir zuerst ein Brot, sagt sie, jetzt vertraute sie auf den Gott Israels ungeachtet aller Folgen. Wow, was ist das für ein Glaube? Und genau das ist es, was wir brauchen. Das ist, was jetzt wirklich zählt, in diesen Zeiten, wo alles zusammenbricht, wo viele Menschen eine ähnliche Perspektive haben wie die Witwe von Zarpat, wo sie vielleicht noch auf ein paar Tage, Wochen, Monate hinaus und dann verlieren sie ihren Job, verlieren sie dies, verlieren sie jenes, haben sie mit dem Problem zu kämpfen, mit jener Sorge. Ein Haufen Zeugen, eine unsichere Zeit, in der wir heute nicht mehr wissen, was wird morgen sein. Alles scheint aus den Fugen zu geraten. In diesen Zeiten brauchst du etwas, an dem du dich festhalten kannst. Etwas, was morgen nicht schon Staub ist, sondern etwas, was in alle Ewigkeit fest ist. Jemand, der dich führt, der dir Sicherheit, Kraft gibt. Und das ist das Wort Gottes, es ist Gott, der zu dir spricht. Und er ruft dich auf und er ermutigt dich zu glauben. Aber Glaube, in diesem Wort ermutigt zu glauben, steckt das Wort Mut. Glaube erfordert immer Mut. Ohne Mut können wir etwas, das, was ich vorher erwähnt habe, das Beispiel von Gideon. Brauchte Gideon Mut, um mit 300 Männern gegen die Midianiter zu ziehen? Aber ganz bestimmt. Brauchte Josua Mut, um mit seinem Völkchen ringsherum, um ein gewaltiges Heer, eine gewaltige Armee zu ziehen? Die hätten von oben mit Bogen schießen können, hätten die gleich alle platt machen können. Natürlich braucht das Mut. Brauchte Mose Mut, als Gott zu ihm sagte, geh vor dem Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Mose hätte in der gleichen Sekunde, als er zum Pharao gesprochen hat, lass mein Volk ziehen, hätte er schon einen Kopf kürzer sein können. Für den Pharao kein Problem. Glaube erfordert Mut. Wenn Gott zu dir etwas sagt, erfordert das Mut. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mach's morgen oder ich überleg's mir. Nein, wenn Gott sagt, steh auf, geh und mach, erfordert das Mut und Kraft. Und dann, aufgrund dessen, weil du Gott geglaubt hast und den Weg gegangen bist, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Mach dir keine Gedanken über die Folgen dessen, was du tust, wenn du es tust, weil Gott es gesagt hat. Denn ab dem Moment betrittst du die Zone Gottes, das Gebiet Gottes. Er ist verantwortlich. Wenn er sagt, mach das und du machst es von ganzem Herzen, mach dir keine Gedanken, was wird daraus kommen, oder wird das klappen, wird das funktionieren, wie wird es, egal wie es läuft, es ist Gottes Sache, es ist in seiner Verantwortung und er wird dich nicht enttäuschen. Glaube erfordert Mut. Da war ein junger Soldat in einer Kaserne in den USA. Und eines Tages, er wurde immer wieder verspottet, man hänselte ihn, man schlug ihn auch manchmal. Warum? Weil er anders war wie die anderen. Er nahm immer mal wieder die Bibel zur Hand. Er betete in seinem Raum, wo er war. Er verbrachte Zeit mit Gott und das fanden die anderen halt lustig. Ja. Also sowas in einer Kaserne. Wir sind doch alles gestandene Männer. Wer braucht denn hier Gott und Gebet? Was ist denn das? Tja, und so litt er natürlich darunter. Und eines Tages in seiner Kompanie kam der befehlshabende Offizier zu seiner Kompanie, er war nicht da, und sagte den Jungs, hört zu, wir werden ihn mal so richtig schön reinlegen mit seinem Gott. Alle freuten sich, ja. Der Offizier sagte, ich habe einen wunderbaren Plan. Und er erzählte ihnen alles. Und am nächsten Tag, als sie sich am Appellplatz versammelten, alle des Morgens, alle kamen ein bisschen früher, nur der Soldat, der wurde nicht eingeweiht, der kam dann eben ein paar Minuten später. Alle standen schon da. Und der Offizier stand so an der Front der Soldaten vor ihnen und sieht den Soldaten gerade auf sich zukommen, den Jungen, sagt ihm, also pass mal auf, du glaubst doch an Gott, nicht wahr? Der Soldat sagte, ja. Und du glaubst doch, dass Gott für dich Wunder tun kann und der überall hilft und mit dir ist und so wie du immer erzählt hast. Ne? Ja, das glaube ich. Also pass auf. Hast du einen Führerschein? Nein. Kannst du ein bisschen Auto fahren? Nein, ich kann nicht Auto fahren. Ich bin noch nie gefahren. Ha, weißt du was? Ich weiß ja, dass du keinen Führerschein hast, dass du kein Auto fahren kannst. Aber wenn es einen Gott gibt und der dir hilft, weißt du was? Schau mal, hier ist der Autoschlüssel. Den nimmst du. Da vorne, siehst du, da ist ein Jeep. Der ist ja schön eingeparkt zwischen den anderen. Da steigst du ein, fährst raus mit dem Jeep, fährst eine schöne Runde um die Kaserne und parkst den Jeep da wieder ein. Wenn du das geschafft hast, dann glaube ich, dass es einen Gott gibt. Der Soldat guckt ihn so an und sagt, ja, also wie ich schon sagte, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Gott real ist, existiert. Ich glaube, dass er mich liebt. Ich glaube, dass er mir auch hilft. Ich habe Gott erlebt. Also für mich ist das kein Problem. Ich werde es tun. Und wenn Gott will, wird er mir helfen. Also daran zweifle ich überhaupt nicht. Und ich gehe jetzt im Glauben dahin. Alle kicherten schon und konnten sich kaum halten vor Lachen. Und der Soldat geht hin, steigt ins Auto, startet den Motor, fährt los. Fährt eine Runde in der ganzen Kaserne, parkt das Auto sauber wieder rein, kommt zurück mit dem Schlüssel und will ihn dem Kommandant, dem Offizier übergeben. Und der Offizier mit Tränen in den Augen und manche andere Soldaten hinter ihm genauso Tränen in den Augen. Der Offizier schaut ihn so an, ganz irritiert, wusste nicht, wie ihm geschieht. Der Soldat so, aber das war doch jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe doch gesagt, wenn Gott will, da kann der noch viel größere Dinge tun. Und das ist für Gott eine Kleinigkeit, dass er mir das hat gelingen lassen. Also ich weiß nicht, was ist los mit euch? Dann sagt der Offizier zu ihm, Soldat, du verstehst nicht. In dem Auto da drüben, da war kein Motor drin. Freunde, Gott tut viel mehr, als du denkst und als du erwartest. Und wenn Gott gespottet wird, gibt es einen Zeitpunkt, wo auch das ein Ende hat. Du kannst Gott nicht ewig spotten. Vielleicht haben die Soldaten gedacht, sie können sich ewig lustig machen über diesen Jungen oder der Offizier, wer auch immer. Aber eines Tages wird Gott dir demonstrieren, er existiert und er liebt auch die, die ihn spotten. Und er gibt jedem die Chance, jedem umzukehren und zu ihm zu kommen. Glaube ist kein Spiel. Glaube ist nichts Naives für Rentner oder Leute, die sonst nichts im Leben zu tun haben. Ja, dann gehen wir mal auch in die Kirche. Oder Glaube ist eine immense Kraft, die dich erhebt und dich trägt. Wie du es dir vielleicht im Leben nie vorgestellt hättest oder vorstellen könntest. Aber das hat Gott vorbereitet, denen, die ihn lieben, bereits hier durch den Glauben. In 1. Johannes 5, Vers 4 sagt uns Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Und wenn wir Hebräer lesen, in Hebräer Kapitel 11, da werden die ganzen Glaubenshelden als Sieger aufgeführt. Sie haben überwunden durch den Glauben. Überall, sei es Abraham, Mose, Noah, Daniel, egal wer dort erwähnt wird, sie werden alle als Helden des Glaubens, sie haben gesiegt, sie haben überwunden. Wodurch? Weil sie klug waren, weil sie Staatsmänner waren, weil sie überragende Geschäftsleute waren. Nein, weil sie geglaubt haben. Durch den Glauben haben sie allesamt überwunden. Das ist die Essenz. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Nicht das, was wir sind, was wir haben, was wir können, was wir tun. Es ist unser Glaube. Deswegen sagt Habakuk, der Gerechte, er wird durch seinen Glauben leben. Und er wird ganz anders leben wie diese Welt. Er wird die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben tagtäglich erleben. Und er hat eine Quelle angezapft, die nie versiegt. Eine ewige Quelle der Kraft. Das bedeutet es, im Glauben zu wandeln. Diese Welt versiegt. Alle Quellen, alles, was diese Welt bietet, verrottet irgendwann mal. Und es wird verbrennen. Die Welt ist schwach. Die Welt ist vergänglich. Sie verdirbt. Aber Gott ist ewig. Und wenn du aus dieser Quelle lebst, diese Quelle anzapfst und sie zu deiner Lebensquelle machst, dann wirst du Dimensionen übersteigen. Du wirst in Dimensionen einschreiten, die du vorher nicht mal theoretisch gekannt hast. Was bedeutet es aber? Vielleicht stellst du dich jetzt die Frage, ja, aber wie soll ich das jetzt machen? Wie komme ich dahin, dass ich durch den Glauben lebe? Was soll ich konkret tun? Nun, es ist ganz interessant, was Ellen White im Ruf an die Jugend, in dem Buch Ruf an die Jugend, Seite 63 schreibt. Sie sagt, wir müssen lebendigen Glauben üben. Durch ihn werden wir die dichte Wolkendecke, die uns von dem himmlischen Licht trennt, durchbrechen. Wir haben Glaubenshöhen zu erreichen, wo Friede und Freude im Heiligen Geist herrschen. Wahnsinn. Zuerst sagt sie, wir müssen lebendigen Glauben üben. ganz einfaches Rezept, üben. So wie der Sportler übt, damit er nachher am Marathon teilnehmen kann. Du kannst nicht am Abend zuvor zum Marathon gehen, siehst, in der Zeitung steht, morgen ist in der Stadt so und so ein Marathonlauf. Du sagst, oh, habe ich noch nie gemacht, mach ich mal mit. Wird wahrscheinlich schief gehen. Kannst ja mal probieren. Ein Sportler übt. Jemand, der sich auf eine Prüfung vorbereitet, der lernt. Du musst dich immer vorbereiten, auf egal was. Du musst dich vorbereiten. Du übst und lernst und übst und lernst. Und so wird es immer besser, immer besser. Ein Kind, das noch nie auf einem Fahrrad war, es übt und lernt und es übt und lernt. Und es kann es immer besser und irgendwann mal kann es vielleicht auf einem Rad fahren und kann ganz tolle Kunststücke machen, weil es geübt und gelernt hat. Das ist das Leben. Auch im Glauben ist es nichts anderes. Ellen White sagt, wir müssen lebendigen Glauben üben. Übe es jeden Tag. Nimm irgendeine Verheißung aus Gottes Wort oder irgendetwas, was Gott zu dir gesagt hat durch sein Wort und sag, Herr, ich nehme das in Anspruch. Ich verlasse mich drauf. Ich will keinen anderen. Ich will nicht Plan B, Plan C. Ich will nicht eine weitere Option und hier eine, sondern die einzige Option ist dein Wort. Du hast das gesagt, das tue ich. Übe Glauben praktisch. Schau im Glauben auf Jesus. Und die finsteren Wolken um dich herum werden dir nichts mehr ausmachen. Ja, wir leben in Zeiten. Was zählt jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich wichtig? Jetzt ist es wichtig, zu lernen, durch den Glauben zu leben. Wahrhaftig, ernsthaft und echt durch den Glauben zu leben. Das ist, was jetzt wirklich zählt. Denn die Zeiten werden immer rauer, die Stürme werden immer heftiger. Und hochinteressant ist, dieses Gleichnis, es steht Begebenheit in der Bibel, es steht keine Begebenheit, kein Gleichnis, nichts dergleichen in der Bibel durch Zufall, damit wir mal eine schöne Geschichte lesen. Och, das war schön, den Kindern eine Geschichte zu erzählen. Nein, da steht immer etwas drin für dich und für mich. Und hier haben wir eine Begebenheit, wo Jesus sich im Boot befindet, mit den Jüngern. Ein Sturm kommt auf, die Wellen peitschen, es donnert, es hagelt, es regnet, es droht das Boot zu zerreißen. Die Jünger fangen an, sich zu fürchten. Sie fürchten sich, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wir reden hier von Todesangst. Sie schreien um ihr Leben. Sie nehmen alles, was sie haben an Gefäßen und versuchen das Wasser, was die Wellen reinpeitschen, ins Boot raus und schnell. Aber bevor sie einen einmal ausschöpfen, kommen schon 5 neue rein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie alle untergegangen sind in diesem Sturm und tot sind. In diesem Boot liegt Jesus. Interessant ist, dass er nicht mitmacht mit den Jüngern. In Panik, einen Eimer suchen und schnell ausschöpfen und bevor wir untergehen und sterben. Nein, gar nichts. Überhaupt nichts davon. Ganz im Gegenteil, er liegt ganz entspannt auf der anderen Seite im Boot. Bis die Jünger zu ihm hingehen und sagen, Herr, kümmert es dich denn gar nicht? Wir kommen alle um, sag mal, steh doch auf, hilf uns. Und Jesus steht auf und was tut Jesus? Er hebt seine Hand, streckt seine Hand aus und befiehlt dem Sturm und den Wellen, und im gleichen Augenblick sind sie vorbei. Im gleichen Augenblick ist alles gestoppt. Meine Frage: Wen symbolisieren die Jünger Jesu? Klar, es ist die Gemeinde Gottes. Ja, denn durch seine Jünger hat er die Gemeinde gegründet. Es ist die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes befindet sich auf einem Boot, auf einem Schiff, nenne es, wie du es möchtest, und sie sind unterwegs. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Sonnenschein und alles toll. Es kommen manchmal auch Stürme im Leben. Und was passiert, was zeigt uns hier die Schrift, was passiert, wenn sich Stürme, wenn sich Not und Wellen über dich ausbreiten im Leben, wenn alles scheint zusammenzubrechen vor dir, was passiert? Was passiert mit der Gemeinde? Was passiert mit den Menschen? Sie fangen an zu schreien. Oh, Jesus, hilf uns, wir kommen um, wir sterben, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Frage: Ist Jesus der Herr auch über Sturm und Gewitter? Ja, ist er. Was hat er gemacht? Er hebt die Hand und in dem Augenblick weichen die Wellen, weicht der Sturm, weicht jedes Gewitter und jeder Donner, alles ist weg. In diesem Moment hat Gott nicht alles unter seiner Kontrolle. Er hat alles unter seiner Kontrolle, auch dein Leben. Du musst nicht Angst haben, dass du umkommst. Das ist unsere größte Angst. Oh, wie geht's weiter? Wir kommen um, hilf, wir müssen was tun. Und das ist unsere Angst, wenn sich Stürme und Wellen in unserem Leben über uns hermachen. Das ist immer unsere Angst, dass wir umkommen, dass wir unseren Job verlieren, dass wir dies oder jenes, dass wir nicht vorwärts kommen, dass irgendwas uns hindert, uns bremst, uns vielleicht ganz zerstört. Das ist unsere Angst. Meine Frage, hatte Jesus auch eine Angst, eine Sorge? Die Jünger hatten die Sorge, dass sie umkommen. Hatte Jesus auch eine Sorge? Die meisten oder einige werden vielleicht sagen, nee, der war ja ganz entspannt. Scheinbar hat er nichts bekümmert oder falsch. Jesus hatte eine Sorge, die ist viel größer und viel elementarer wie die der Jünger. Er sagt nämlich zu ihnen, ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? Und das ist die Sorge, die Jesus umtreibt, die Jesus nahezu auffrisst, diese Sorge, wo ist unser Glaube? Wo ist mein Glaube, wo ist dein Glaube? In Zeiten, wo sich ja, eine Finsternis über uns her ausbreitet, wo Stürme kommen, wo Wellen sich überschlagen über dir, in solchen Zeiten, glaubst du, Gott hat das nicht unter seiner Kontrolle? Ein Wort genügt, er spricht und es geschieht, er gebietet und es steht da, Psalm 33, Vers 9. Ein Wort von ihm genügt, ist doch das Kleinste für Gott. Aber das Problem, mit dem Gott kämpft und worüber Jesus immer und immer wieder traurig war, auch hier in seinem irdischen Leben, als er hier gelebt hat, immer wieder, wo Unglaube da war, das hat ihm das Herz gebrochen. Das hat ihm das Herz gebrochen, weil er sich sagt, du könntest so viel Segen im Leben haben, du könntest so gesegnet sein, könntest so viele gewaltige Erfahrungen mit Gott machen, wenn du doch nur glauben würdest. Glaub, das ist die Essenz. Ich möchte mit einer Begebenheit abschließen, die sich vor einigen Jahren im Kreis Temes war, in Rumänien ereignet hat. Und da kommt eine gläubige Frau zu ihrem Pastor. Es war, glaube ich, eine baptistische Kirche, ich weiß es nicht mehr genau. Sie kommt zu ihm hin und sagt, Pastor, ich muss mit dir sprechen. Der Pastor, ja, gerne. Sie setzen sich hin. Sie sagt, Pastor, ich vermisse meinen Vater. Der Pastor schaut sie so an und sagt, ja, aber dein Vater ist doch schon einige Jahre tot. Und du bist doch selbst schon verheiratet, hast Kinder. Ich meine, bist du irgendwie nicht darüber hinweggekommen, über diesen Tod oder was? Das musst du mir jetzt erklären. Das sagt sie, nein, nein, Pastor, ich bin schon über den Tod hinweggekommen, aber ich vermisse ihn auf eine ganz andere Art und Weise. Und er sagt, erzähl mal. Sagt sie, schau, Pastor, wir waren eine große Familie, als ich noch Kind war zu Hause. Wir waren eine große Familie, viele Kinder. Und der Vater ging arbeiten, wir Kinder, Schule, Kindergarten, die Mutter arbeitete im Garten und dort, was sie erwirtschaften konnte, dass wir genug haben, um über die Runden zu kommen. Und wir hatten auch oft Probleme. Wir hatten viele Probleme, mit denen wir kämpften. Manchmal war es auch so, wir hatten nichts mehr zu essen auf dem Tisch. Und egal, wie schlimm eine Situation war, mein Vater kam mit einem Lächeln auf den Lippen und sagte immer wieder zu uns, Kinder, sorgt euch nicht, glaubt nur. Und egal wie, egal was, wir beteten und wir glaubten, so wie der Vater sagte. Und auf einmal, woher auch immer, das Problem war gelöst. Und wir erlebten das immer und immer wieder. Das war so faszinierend, ich kann dir das nicht beschreiben. Eines Tages, sagt sie, Pastor, da kam ein Anruf aus dem Krankenhaus. Mein Vater ging ans Telefon. Und mein älterer Bruder war betroffen. Der Professor sagte ihm, meinem Vater am Telefon, ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie. Wenn Sie Ihren Sohn noch lebendig sehen wollen, er hatte einen schweren Unfall, kommen Sie bitte jetzt sofort ins Krankenhaus. Wir wissen nicht mehr, wie lange er noch am Leben sein wird. Mein Vater erzählte das in der Familie und wir waren alle verzweifelt, entsetzt. Wir wussten nicht, wie uns geschieht und die Mutter weinte und mein Vater sagte, Kinder, sorgt euch nicht, glaubt. Mit einem Lächeln auf den Lippen, als wäre gar nichts passiert. Und wir beteten. Und danach ging mein Vater ins Krankenhaus und besuchte meinen Bruder. Und Pastor, ich kann dir eins sagen, nach einer Woche war unser Bruder wieder lebendig zu Hause. Als wäre nie was gewesen, der konnte wieder laufen und der war so schlimm dran, man wusste nicht, ob er es überlebt. Pastor, ich habe so vieles erlebt. So viele Situationen, wo wir den Mut verloren hatten, wo wir am Ende waren als Familie. Und der Vater kam immer mit einem Lächeln auf den Lippen und sagte, sorgt euch nicht, glaubt. Und heute, ich habe eigene Familie, sagt sie. Ich habe eine eigene Familie, ich habe einen Mann, ich habe Kinder. Und wir haben auch mit Problemen zu kämpfen in der Familie. Wir haben auch mit Hürden und mit Sorgen zu tun. Und oft weiß ich nicht mehr aus und dann gehe ich ein und aus und dann gehe ich zu meinem Mann und zu meinen Kindern und sage ihnen, Kinder, sorgt euch nicht, glaubt nur. Aber Pastor, ich kann das nicht wie mein Vater. Mein Vater kam so echt, so authentisch, so voller Hoffnung und man sah die Freude, dass er glaubte, was er auch sagte, dass er wusste, dass Gott uns helfen wird. Ich kann das nicht. Wenn ich das sage, dann sieht mein Mann ganz genau, dass ich mich in Wirklichkeit viel mehr sorge wie er. Und ich sage das nur so zur Beruhigung aller, aber das ist nicht wirklich aus Überzeugung gesagt. Und darum, Pastor, darum vermisse ich meinen Vater so. Diesen einen, der immer zu uns kam und egal wie schlimm es war, der immer sagte, sorgt euch nicht, glaubt nur. Freunde, das erinnert mich sehr an eine Geschichte aus der Bibel. Die Geschichte Abrahams. Eines Tages bekommt Abraham den Befehl von Gott, nimm deinen Sohn Isaak und geh auf den Berg, den ich dir zeigen werde, um ihn dort zu opfern. Abraham war verzweifelt. Abraham wusste nicht, wie ihm geschieht. Der verheißene Sohn, der, aus dem alle Nachkommen kommen sollen, soll jetzt sterben. Das geht doch nicht zusammen. Da ist doch keine Logik dahinter. Aber Abraham hat mit Gott nicht diskutiert über Logik. Abraham liebte Gott mehr als alles andere. Und er geht. Dort angekommen, fängt Abraham an, einen Altar zu bauen. Das Holz war auch schon da, das hatte der Isaak auf dem Rücken getragen. Und sie schichteten das Holz schön auf, machten alles bereit, alles fertig. Und dann kommt eine Frage. Welche Frage ist das? Auf einmal fragt Isaak seinen Vater und sagt, Vater, wir haben alles da, aber eins fehlt noch. Wo ist denn das Lamm, das Opferlamm? Und Abraham antwortet ihm, und ich möchte es mit meinen Worten wiedergeben, Abraham antwortet ihm ohne Furcht und Zittern, nicht total verspannt in irgendwelche Anspannung. Er antwortet ihm ganz entspannt und sagt, mein Sohn, sorge dich nicht, glaube nur. Gott hat schon eine Lösung dafür. Da müssen wir hin, an den Punkt, dass egal wie hoch die Wellen um uns herum sind, egal wie groß der Sturm sein mag, egal wie finster und bitter es um uns herum sein mag, egal welche Perspektiven du vor dir hast, auch wenn alles vor dir zusammenzubrechen scheint. Wenn du sagen kannst, ich sorge mich nicht, ich glaube, mein Herr und mein Gott hat auch mein Leben unter seiner vollständigen Kontrolle. Und wenn du das von Herzen, aus einer tiefen Überzeugung heraus sagen kannst, dann kann ich dir versichern, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, alle Zuschauer, alle Freunde, du wirst Gottes Herrlichkeit erleben. Wage es mit Gott und erlebe, was er für dich vorbereitet hat. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, danke. Danke für diese Verheißung, dass wir durch den Glauben leben dürfen, für dieses Vorrecht, wie viele Menschen auf dieser Welt verzweifeln. Sie wissen nicht mehr weiter, sie wissen nicht mehr ein und aus. Sie wissen nicht, wo sie Hilfe herbekommen. Sie sind am Ende. Und da ist ein Gott, der nicht limitiert ist, der nicht sagt, ich kann nicht allen helfen, die Kraft habe ich nicht. Ganz im Gegenteil, du sehnst dich danach, jedem zu helfen. Du sehnst dich danach, für jeden da zu sein und du liebst auch jeden. Doch Herr, wie können wir dir im Unglauben begegnen? Das ist nicht möglich. So wie du selbst gesagt hast in Hebräer Kapitel 11, ohne Glaube ist es unmöglich, dir zu gefallen. Wir müssen dem Glauben begegnen. Und darum wollen wir dich bitten. Das ist es, was jetzt wirklich zählt. Dass wir beginnen, im Glauben zu wandeln. Und wir bitten dich, Herr, um Gnade und Kraft dazu. Und wir wollen dir auch danken, dass du uns erhört hast. Im Namen Jesu. Amen.